Guten Morgen miteinander. Ja, bin heute zusammen mit meiner Frau da. Wir werden uns die Botschaft teilen, auf irgendeine Art und Weise. Da lassen wir uns selber noch überraschen. Aber wir haben uns beide vorbereitet, also sollte da nichts schief gehen. Der Titel vom heutigen Thema, Umgang mit LGBT oder eben homosexuelle Transgender-Menschen, könnte den Eindruck erwecken, als bräuchte es im Umgang mit solchen Menschen eine Spezialschulung, eine Spezialbehandlung, irgendwo ein spezielles Vorgehen. Und das Ziel von uns heute Morgen, wir wollen eigentlich aufzeigen, dass es das eben genau nicht braucht. Das ist überhaupt nicht notwendig, sondern die Bibel gibt so viel Grundlage, wie wir da miteinander sollen umgehen sollen. Egal wo und in welchem Bereich, dass wir mit Wert vom Reich Gottes nicht übereinstimmen. Wir haben am 24.09., also so Ende September, bereits zu dem Punkt einen Einstieg ins Thema gewagt, indem wir uns die Predigt von Tobias Teichen aus dem ICF München angehört haben. Und wir stimmen auch mit diesen Werten, die er dort vermittelt, eigentlich vollständig überein. Es gibt dort nichts, wo wir irgendwo müssten den Weg streichen oder wo wir würden als Leiterschaft der Marz sagt, das sehen wir anders. Ein Punkt, wo er ja darauf hingewiesen hat, das ist, dass man beim Thema Sexualität eben viel Missbrauch erlebt hat, sei das in der Welt, sei das in der Christenheit, viel Verletzungen auch drin sind in dem Thema. Und darum ist es nicht nur in der Welt, sondern auch bei den Christen immer ein emotionales Thema. Sobald man etwas sagt und irgendwo nicht das richtige Wort verwünscht, auch wenn man es noch richtig gemeint hat, läuft man einfach Gefahr, dass es falsch überkommt. Und weil es halt etwas ist, was sehr auf der Persönlichkeitsebene spielt, gibt es immer gerade Verletzungen im Wertesystem. Man kommt, wie man so schön sagt, in falschen Hals über. Darum ist es auch für uns heute eine Herausforderung und darum wollen wir das auch gerade an den Anfang stellen, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, was der Paulus lehrt. Das nämlich Erkenntnis Stückwerk ist, also wir erkennen und lernen stückweise. Und darum ist es wichtig, dass wir uns eben auf das konzentrieren, wo wir uns einig sind, wo wir es gleich sehen. Und das ist auch der Schwerpunkt, den wir heute hier aufzeigen wollen. Und dann merken, dass wir von dem, wo wir gleich sehen, in ganz verschiedene Themen einsteigen können, ohne dass wir nochmal irgendetwas auf den Kopf kehren. Also, Gottes Wort verlangt danach, und das haben wir schon viel da gehört, dass wenn wir sein Wort verstehen wollen, ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, ist, ihn zu kennen. Ohne eine persönliche Beziehung mit Gott und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist werden wir uns irgendwelche Verse nehmen und daraus irgendeine Theorie stricken und damit viele Schwierigkeiten schaffen. Psalm 119 heisst, Gott, erkläre mir deine Gebote. Also, es ist immer wichtig, bei all diesen Sachen in die Beziehung einzusteigen mit Gott und zu sagen, wie hast du das gemeint? Wie soll ich das verstehen? Und wir wollen heute auch von allgemeinen Worten ausgehen und zeigen, dass vieles, was in den Christen an Problemen ist, im Umgang mit LGBT eben da oben stattfindet und weniger im Wort Gottes stattfindet. Hat viel auch mit unserem Denken zu tun, mit Vorurteilen, mit Berührungsangst. Angst vor, weiss ich, Verunreinigung, keine Ahnung was, wo nicht ins Neue Testament hineingehört. Das ist das, was wir da dabei auch festheben wollen. Die Bibel fordert uns das erste Mal auf, durch das Neue Testament einzustellen, Menschen zu lieben, bedingungslos zu lieben. Wie das Gott auch bei uns macht, er hat euch schon geliebt, bevor ihr auf die Idee gekommen seid, ihm nachzufolgen. Und die Liebe und die Güte Gottes haben euch zur Umkehr gezogen. Also er hat uns bereits gekannt und hat keine Berührungsängste gehabt mit jedem da rein, in unserer alten Natur. Das hat ihn nicht schockiert, nicht aus der Bahn gerissen. Und Jesus hat das auch demonstriert, als er auf Erde war. Er hat keine Berührungsängste zu Menschen gehabt, die noch in Irrtümer rein gewesen sind. Die Pharisäer schon. Und dort ist er auch mitten in die Wolle gekommen, weil er auf Menschen konnte zugehen. Die Pharisäer sind dann aus dem Weg gegangen. Und wir müssen halt da auch uns prüfen, auch in dieser Thematik hinein, haben wir die Haltung, die Jesus hat, oder haben wir eine pharisäische Haltung, die Leute verurteilt, ablehnt und schubladisiert. Ohne Liebe setzen wir den Fokus auf die falschen Sachen. Das ist etwas, wo die Bibel klar sagt, wir neigen dann häufig zu Gesetzlichkeit. Wir denken, wenn wir den Buchstaben erfüllen, machen wir es besonders richtig. Fakt ist aber, dass wir dabei viele Menschen verletzen und vor den Kopf stoßen, egal welches Thema das betrifft. Beziehung steht im Reich Gottes an erster Stelle und da möchte ich euch nur einen kleinen Ausschnitt zur Verfügung stellen. 1. Korinther 13. Ich meine, wir benutzen Wörter und wir füllen sie mit Inhalt, aber nicht immer mit dem gleichen Inhalt, wie sie die Bibel füllt. Die Welt redet von Liebe machen und meint Sexualität. Und die Bibel redet von Liebe und meint da dabei die Annahme, Beziehung, zweite Meile gehen und so weiter und so weiter. Und wichtig ist einfach, dass wir, wenn wir wollen, die Kultur vom Reich Gottes leben, die Werte von der Bibel übernehmen und Wörter von der Bibel mit dem Inhalt von der Bibel füllen und nicht mit irgendetwas anderem, sonst kommen wir auf das Genusch über. 1. Korinther 13, 1 bis 3 heißt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Also viel Lärm um nichts. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse, und stellt euch das mal bildlich vor, alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, also das ist recht umfassend, oder? Wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, sehe ich noch nicht bei vielen von uns da rein, aber das wird ja zunehmen. Also da redet er jetzt recht hoch auf, oder? Wenn ich alle diese Gaben besitze, das wäre für uns eine extrem beeindruckende Persönlichkeit, oder? Dem würden wir alles abnehmen. Aber der Paulus sagt, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Lasst euch nicht beeindrucken von Menschen, die viel Gaben und viel Weisheit haben, aber keine Liebe. Lasst euch nicht beeindrucken von so Menschen. Das ist das, was der Paulus da sagt. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, das macht ja Eindruck, da bist du auf der ersten Seite in der Presse, oder? Wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, dann bist du mindestens zweimal auf der ersten Seite. Und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, dann bist du dreimal in den Schlagzeilen. Aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Märtyrerrolle ist nichts wert ohne Liebe. Und da ist die Bibel so sonnenklar, es stellt Beziehung und Liebe auf eine extrem hohe Position. Es ist nie richtig und es ist nie der Wille Gottes, weil ich mit jemandem nicht einverstanden bin, Beziehung abzubrechen. Ist nie die Idee Gottes. In keiner Art und Weise, egal um was es geht. Weil Gott Beziehung immer aufrechterhält. Er geht dem Menschen noch nach, auch wenn er ihn siebenmal ablehnt und siebenmal schlecht über ihn redet. Er geht ihm immer noch nach. Und versucht ihn zu gewinnen, solange er auf dieser Erde sich irgendwo bewegt. Also, eins, was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, wahre Liebe verurteilt nicht, aber wahre Liebe gibt Orientierung. Aber auch motiviert aus Liebe und nicht aus richtender oder verurteilender Haltung. 1. Korinther 6, 12 heisst, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und da kommen ja Christen schon ein recht grosses Genusch über. Wie soll man angelegt sein? Was ist erlaubt? Wie lang soll die Haare sein? Wie kurz darf die Röcke sein? Etc., etc. Da können sich ja Christen über ganze Kapitel und Bücher auslassen, kommen Streit über, bis Wut entbrannt, den Platz verlöhnt. Und Paulus geht da viel pragmatischer an. Also ich könnte noch ein paar Verse vorher und nachher lesen, da führt er noch, weiss ich was für Themen aus. Oder wir können uns darüber unterhalten, ob es echt richtig ist, Vegetarier zu sein, weil sie wahrscheinlich in Paris im Paradies, im Paradies kein Tier geschlachtet haben. Und da können wir streiten anfangen. Und der Paulus schaut es ganz pragmatisch und sagt, ihr könnt Götzenopferfleisch essen, oder ihr könnt es nicht essen. Hauptsache, du machst das, du machst es Überzeugung, und dann ist es gut. Und sagt, dünnt doch über so Themen nicht einmal diskutieren. Es ist nicht eine Minute Diskussion wert. Aber Christen können sich über das stundenlang auslassen. Dafür reden sie ein bisschen weniger über die Liebe. Und das ist falsch. Das haben wir nicht die gleiche Betonung wie die Bibel. Beziehung aufrechterhalten ist wichtiger als Recht haben, ob man Vegetarier sein soll oder, weiss gar nicht, wie man das schön, hä? Oder Veganer oder keine Ahnung was alles. Also, ich habe auch kein Problem mit diesen Menschen. Ja, sie müssen auch damit umgehen können, dass wenn ich ihnen sage, ich liebe Tiere über alles, besonders neben dem Brokkoli und den Äpfel, dass dann halt nicht gerade aus dem Leim fallen. Aber es stört mich auch nicht, wenn jemand nur Brokkoli und Rüebli auf dem Teller hat. Das ist für mich okay. Da muss ich nicht thematisieren. Ich kann tiefe Freundschaften mit so Menschen pflegen. Solange sie mich leben lassen, wie ich bin, und ich lasse sie leben, wie sie sind, und ich halte es da mit dem Paulus. Okay, auch die Sexualität soll uns nicht beherrschen. Und da reden wir jetzt nicht nur für homosexuell, da reden wir auch von heterosexuell sein. Wie kontrolliert mich die Sexualität? Regiere ich über meine Sexualität oder regiert die Sexualität mich? Nötige ich meinen Partner zu sexuellen Handlungen oder liebe ich meinen Partner? Dort geht es auch in die gleichen Themen, wenn wir noch einmal von Homosexualität reden. Also, was beherrscht mich? Hoffentlich der Geist Gottes in allen Themen. Und wenn nicht, dann schaffen wir an dem. Aber es ist auch eine Frage von Identität. Sexualität war nie dazu gedacht, unsere Identität zu bestimmen, zu definieren, wer bin ich. Das war nie die Idee von Gott. Weil die Identität, die wir bekommen haben, kommt nicht von der Sexualität, sondern unsere Identität kommt von Gott. Und er schuf den Menschen. Er schuf ihn nach seinem Bild und er schuf ihn als Mann und Frau. Okay, das ist unsere Identitätslinie. Und wenn irgendetwas anderes anfängt, sich breit machen in unserem Leben und mit dem kollidiert, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und dann ist es nicht eine Frage von, sollen wir so oder so sein? Sondern die Frage, die ich mit so einem Menschen kläre, ist Identität. Wer bist du? Was definiert, wer du bist? Wenn der andere sagt, meine Sexualität definiert mich und darum definiere ich mein Geschlecht jetzt so, da gibt es ja mittlerweile mehr, als ich aufzählen kann, was es da alles für Varianten und Möglichkeiten gibt, dann sage ich, ja, das kannst du so machen, ich mache es anders. Meine Identität ist definiert über Gott. Und dann führe ich ein ganz anderes Gespräch. Weil das kann man dann gleich sehen oder nicht gleich sehen, weil das hat mit Glauben zu tun. Ich glaube Gott, dass er mich geschaffen hat, dass ich im Bild Gottes geschaffen bin, als Kind Gottes und geschaffen bin als Mann und meine Frau als Frau. Das ist mein Glaube, das ist mein Wert, das ist meine Überzeugung. Und da lohnt sich nicht darüber zu streiten. Sondern ich kann das jemandem erklären und vielleicht hat er weitere Fragen oder er sagt, wir haben keine weitere Fragen. Aber was ich auf keinen Fall machen will, aufgrund von dem, dass man die Frage verschieden beantwortet, Beziehung abzubrechen. Ich liebe die Person immer noch. Auch wenn wir das nicht gleich sehen. Ich muss nicht Recht haben, um eine Beziehung aufrechterhalten. Sondern ich liebe, weil ich selber mich geliebt weiss von Gott. Und das ist nicht immer einfach, da bin ich einverstanden und ich könnte da wochenlang darüber berichten, wie ich das am Lernen bin. Und ich will das lernen, das ist mein Entscheid zu dem Thema. Also, als Mann und Frau hat er sie geschaffen und er hat gesagt, oder, dass sie verschieden sind, sich gegenseitig ergänzen werden und miteinander Gott repräsentieren. Durch ihre Verschiedenartigkeit. Okay, das ist Identität. Und wenn wir jetzt die Themen noch ein bisschen eintauchen, wo es dann halt auch Abweichungen gibt, nicht nur bei der Identität, ist der Paulus auch sehr klar, aber er zählt eben da dazu einige Themen auf. Im 1. Timotheus 1, 9a, man könnte auch den Rest lesen, aber ich kann es jetzt, um da den Morgen nicht zu füllen, habe ich das ein bisschen gekürzt. Aber es ist einfach eine Aufzählung, vor allem, was schief kann gehen im Leben und das 10. 1. Timotheus 1, 9a. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach dem Willen Gottes führt. Das sind du und ich. Das klingt uns nicht immer. Aber tief in uns innen ist der Entscheid, ich will ein Leben nach dem Wert von Gott führen. Und dann ist das Gesetz nicht für mich gemacht. Auch wenn ich dort manchmal irren und einen Fehltritt mache. Also der Vers, der jetzt kommt, der redet nicht zu uns, wenn wir sagen, ich will nach diesen Sachen, nach diesen Grundwert von Gott leben. Also es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Also es ist ein Unterschied, ob ich neu mit der Notlüge mache und merke, jetzt habe ich einen Scheissdreck gemacht. Oder ob ich sage, Notlügen sind absolut erlaubt, oder? Ich lebe Situationsethik, je nachdem, was für eine Situation das ist, ist Lüge richtig oder falsch. Und er sagt da, wenn du das als Haltung hast, dann lehnst du dich gegen die Ordnung Gottes auf. Denn das ist nicht in Ordnung. Also, das ist die Unterscheidung, oder? Klingt mir ab und zu etwas nicht? Oder habe ich die Überzeugung, mein Fehlverhalten ist korrekt? Im Vers 10 heisst es dann, eben als Schluss von dieser Aufzählung, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Und auch da geht es wieder darum, Menschen, die so Sachen machen und sagen, das ist richtig, das kann man als Christ machen. Das ist okay. Oder dann sagt die Bibel, dann musst du dich mit dem auseinandersetzen, dann stehst du wirklich neben den Schuhen. Und es ist etwas anderes, wenn ich sage, ich will das eigentlich nicht tun, aber es passiert mir und ich will mich mit dem auseinandersetzen, ich will das ändern. Merkt ihr, der Unterschied ist einigermaßen verständlich. Okay. Also, viele Menschen denken, man kann alles ausprobieren, ohne dass es Konsequenzen hat. Vor allem jugendliche Menschen, Teenager, tun sehr oft mit dieser Meinung, ich muss mal alles ausprobiert haben, dass ich meine Persönlichkeit entwickeln kann. Das ist sehr populär. Oder? Und das stimmt, man kann alles ausprobieren. Aber was man sich auch bewusst sein muss, es hat Konsequenzen. Gewisse Handlungen schädigen meine Persönlichkeit. Und zwar dauerhaft schädigen. Das könnt ihr in jedem Psychologie-Seminar lernen, da muss ich nicht einmal irgendwo in einen christlichen Kurs gehen. Dauerhaft. Ja, dauerhaft, wenn nicht Gott das Wunder tut und sich jemand bekehrt und Gott eingreift, oder? Also ganz klar mit dieser Klammer. Aber wo man nicht einfach sagen kann, ich reiss mich jetzt ein bisschen zusammen und dann wird es wieder anders. Gehen wir mal mit Menschen reden, die tief verwurzelte Sucht sind, oder? Sagt das Pornografie, oder? Die nicht mehr können ohne sein, richtige Zwangsneurosen haben, Psychosen, oder? Nicht mehr loslassen und in Therapien müssen, um irgendwo wieder in ein normales Leben hineinkommen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Also muss man sehen, wenn man experimentiert in der Sexualität und auch in anderen Bereichen, dann hat das Auswirkungen auf meine Persönlichkeit. Man kann nicht einfach alles ausprobieren und denken, da wird schon nichts schief gehen, ich kann ja dann nochmal anders. Sondern dann gibt es zum Schluss halt wirklich einen Weg von Heilung, von Wiederherstellung, wo man dann muss anfangen gehen, um das, was kaputt gegangen ist, wieder heil werden zu lassen. Das ist ganz wichtig. Also Gott kann alle Dinge neu machen, wirklich alles, egal wie kaputt das es ist. Ich habe das selber erlebt. Aber es ist ein Weg. Es ist nicht einfach so gewesen, dass ich am Tag X gekommen bin und gesagt habe, okay, ich habe gemerkt, das und das habe ich alles falsch gemacht. Vergib mir, schwubbidiwupp, Wassertaufe. Und es ist alles neu gewesen. Ich musste feststellen, wow, es gibt da noch einen Prozess vom Erneuern, vom Denken und so weiter, um da wieder in neue Muster reinzukommen. Dann gibt es auch Themen, die nicht einfach sind und die wollen wir da auch nicht vorenthalten. Es gibt wirklich schwierige Themen, wo wir Gottes Hilfe und Weisheit brauchen und es nicht lange mit flachen religiösen Antworten abzuspeisen, sondern wo wir wirklich auf Wunder angewiesen sind. Also wenn Menschen geboren werden und Sexualität nicht eindeutig ist, entweder genetisch, hormonell oder auch von der Anatomie her. Das ist schwierig. In der Vergangenheit hat man einfach gesagt, was ist am meisten, und dann hat man so lange umoperiert, bis es dem entsprochen hat. Aber das heisst dann noch nicht, oder, dass ich dann genetisch als Frau denke, wenn ich eigentlich genetisch ein Mann bin, aber jetzt Geschlechtsmerkmal habe von anderen Geschlecht. Und das sind extrem schwierige Fragen. Was machst du in so einem Moment? Was ratest du den Eltern? Ich weiss das nicht. Ich habe da keine Antworten. Ich hätte einfach gesagt, lasst uns beten. Wir brauchen jetzt viel Weisheit. Wir brauchen Wunder. Ich weiss es nicht. Ich würde nie jemanden verurteilen, der dann irgendwelche Handlungen macht oder anordnet, weil ich habe nicht die potenten Fragen auf das. Gott will dort Wunder machen, will Wiederherstellung schenken, aber es kommt vor, dass es Störungen gibt und Menschen nicht so geboren werden, wie es ursprünglich gedacht war. Und es ist nicht unsere Aufgabe, die Schuldigen zu suchen in so einem Moment. Ist es wirklich nicht? Da sind den Christen sofort zwei Buchseiten voll Antworten, wer jetzt da schuld ist und was wir machen müssen. Aber das ist überhaupt nicht das Thema, wer schuld ist. Sondern die Frage ist, wie möchte Gott das wiederherstellen? Die Jünger haben sich gestritten darum, wer jetzt schuld ist, ob die Eltern oder die Verwandten oder der Onkel oder die Tante, warum der jetzt blind ist, oder? Und dann hat Jesus ganz einfach geantwortet, keiner von ihnen hat Schuld. Es ist damit jetzt an dem, was da ist, Gottes Herrlichkeit und Gottes wunderwirkende Kraft offenbar wird. Ist damit Gott schuld an dem? Das hat er nicht gesagt. Das ist nicht das, was viele interpretieren, oder? Die Strafe von Gott auf ihm. Nein, ist es auch nicht. Aber es gibt Situationen, wo es einfach darum geht, die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Und wem sein Job bitte ist das? Voilà. Danke vielmals für die schnelle Antwort. Das ist unsere Verantwortung. Also, wenn es da Sachen gibt in dieser Welt, die nicht so aussehen, wie sie sollten, ist es deine und meine Verantwortung, das zu ändern, weil Gott hat gesagt, Mensch, das Herrschaftsgebiet von der Erde ist dies. Hast du den Satan abgetreten? Ich habe Jesus geschickt, jetzt hast du es wieder. Es ist unsere Aufgabe, das Werk von der Finsternis auf dieser Erde zu zerstören. Können wir das schon sehr gut? Die einen vielleicht, die anderen nicht. Wir sind auf dem Weg. Müssen wir wegen dem ein schlechtes Gewissen haben? Nein, müssen wir nicht. Aber es bringt uns auch nicht dazu, die anderen zu verurteilen. Und Schuldige zu suchen.
Yes. Gut. Ich habe mir einmal eine Grundsatzfrage gestellt. Wenn wir eine Gemeinde sind, also will Martus eine Gemeinde sein, wo alle Menschen willkommen heisst? Wenn wir das? Wissen wir das, wenn wir den Wunsch haben, auf was wir uns einlösen? Das heisst nämlich, nicht nur die zu lieben, die uns lieben, die so ticken wie wir, die so leben wie wir, sondern das kann unter Umständen auch heissen, unsere Feinde zu lieben. Wie es in Matthäus 5,44 und 45 steht, hat Jesus gesagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ich habe mir überlegt, wenn wir wirklich so eine Gemeinde sein wollen, wo jeder willkommen ist, dann müssen wir auch mit diesen Menschen umgehen können. Jeder, der da reinkommt, mit dem müssen wir umgehen können. Egal, welche Geschichte er hat, egal, welche Hautfarbe, egal, welche Nationalität, egal, welchen Lebensstil er pflegt, ist ganz egal. Unser Auftrag ist, die Menschen anzunehmen, wertschätzen, das Gold in ihnen erkennen, den Plan Gottes, der in sie hineingelegt ist, rauszuholen. Das ist unser Auftrag. Auch wenn sie vielleicht über gewisse Themen noch keine Sündenerkenntnis haben. Wenn sie genau gleich leben, wenn ein Dieb immer noch stillt, also einer, wo stillt, immer noch stillt, oder weiss ich was. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in unseren Herzen verurteilen. Weil man kann auch nichts sagen und im Herz gleich denken. Und das spüren die Menschen, das spürt jeder. Und darum ist es so wichtig, auch die Liebe. Also das im 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe, es geht um die Liebe, oder? Alles erträgt sie. Und dort könnte man auch übersetzen, in der Elberfelder steht, man kann auch sagen, die Liebe deckt alles zu. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Also die Liebe deckt zu. Das ist für mich so schön bildlich, wenn ich gesehen, ein Mensch kommt rein, der hat ein Problem. Da kann meine Liebe ihn zudecken, weil ich ihn nicht bloßstelle. Ich liebe ihn einfach, ich nehme ihn an, so wie er ist, ich tue ihn nicht bloßstellen und ich tue ihn nicht verurteilen, dass er sich am Schluss schämen tut, sondern ich decke zu. Das heisst aber nicht, dass man die Sünde nicht beim Namen nennt und verharmloset. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Sondern mein Anliegen und uns allen ihres Anliegen, denke ich, ist, wir wollen, dass Menschen von der Güte Gottes berührt werden und überführt werden. Das ist der Weg, den wir wollen. Wir wollen nicht ihnen die Hölle predigen und aus Angst sollen sie sich bekehren oder ändern. Das ist nie Gottes Plan gewesen. Sondern wir wollen, dass sie von der Güte von Gott, dass sie einfach erleben dürfen, hey, wow, da ist ein Vater im Himmel, der liebt mich so, wie ich bin. Unfassbar. Und dem will ich nachfolgen. Für ihn will ich mich ändern. Und nicht, weil ich muss, aus Angst. Das ist das, was mir auf dem Herzen ist, wirklich. Und das steht ja auch im Römer 2, 4. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Seine Güte wird uns zur Umkehr bringen. Und jeder Mensch, der da reinkommt. Jesus hat überhaupt keine Angst gehabt vor Sünden. Er hat absolut kein Problem gehabt. Er hat sich mit Tieren unterhalten. Er hat sich mit Zöllnern unterhalten. Ist sogar zu ihnen heimgegangen. Hat mit ihnen gegessen. Er hat sich mit Leprakranken ist er gsi. Er hat einfach absolut keine Berührungsangst gehabt. Und da haben die Pharisäer fast Vögel bekommen. Weil das war für sie, sie haben sich nicht verunreinigen dürfen. Weil wenn du so einen angelangen hast, oder eine blutflüssige Frau, dann bist du unrein geworden. Und Jesus hat das alles gesprengt. Und darum haben sie ihn absolut nicht können verstehen. Er hat schon, bevor er überhaupt das Kreuz gegangen ist, hat er schon eine Wende reingebracht, wo er da auf der Erde war. Dass er gesagt hat, in Markus 7,15, nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Das hat Jesus geglaubt. Er hat überhaupt keine Berührungsangst gehabt. Und das wünsche ich mir für uns auch, dass wir keine Angst haben. Dass wir keine Berührungsangst haben von anderen Menschen, die anders ticken wie wir. Und wir sagen ja schnell, ja, das Licht ist stärker als die Finsternis, oder? Das sagen wir auch schnell, auch im geistlichen Kampf und so. Aber plötzlich, wenn so Situationen sind, ist auch die Finsternis doch stärker. Nein, das Licht ist stärker. Das Licht ist stärker und darum kann uns ein Mensch, der in der Sünde lebt, kann uns nicht irgendwie anstecken. Dass wir dann auch irgendwie verunreinigt werden oder gar am Ende in die Sünde fallen. Das geht nicht.
Ich denke, gut kann man das sehen, auch den Paradigmenwechsel an dem, wie Jesus sich verhalten hat. Die Pharisäer hatten Angst gehabt, aus der Lehre vom Alten Bund her, sich zu verunreinigen, wenn sie mit jemandem unreinem in Kontakt kommen. Und Jesus ist gekommen und hat nicht nur gezeigt, dass er nicht verunreinigt wird, wenn er so Leute berührt, sondern im Gegenteil, sie werden rein. Also die Aussetzungen sind gesund geworden. Und das ist das Paradigma, wo wir daran glauben wollen. Dass Menschen, die in die Martus kommen, durch unsere Haltung von der Liebe und von der Annahme, durch die Herrlichkeit, die wir in uns hinein haben, rein werden. Einfach durch das, dass sie da sind.
Ja. Ich will nochmal auf die Sündenerkenntnis kommen. Also, als ich mich bekehrt habe, ich bin 17 gsi, der Marcel 18, wo wir uns kennengelernt haben. Wir sind, wie wir es so damals gesagt haben, wir sind miteinander gegangen, befreundet gsi, haben miteinander geschlafen, weil wir absolut kein Problem hatten. Wir haben uns dann bekehrt mit 19, irgendwie so. Der Marcel zuerst und nachher ich. Und auch wo wir uns bekehrt haben, es ist für uns wirklich kein Problem gsi, miteinander zu schlafen, obwohl wir nicht geheiratet gsi sind. Und ich bin so froh, ist keiner auf uns zugekommen. Wir sind damals in einer Teestubenarbeit in Zürich gewesen, weil wir sind beide in Zürich aufgewachsen, in der Stadt Zürich, und sind auf Gas gegangen. Am Abend vorher haben wir vielleicht miteinander geschlafen, sind auf Gas gegangen, evangelisieren. Wir haben überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt, wir haben keinen Fehler gesehen. Und ich bin froh, hat uns das niemand gesagt, hey, ihr müsstet jetzt eigentlich da aufhören mit dem, oder? Ist niemand auf uns zugekommen. Aber was ich dafür gehabt habe, ich habe, bevor ich gläubig geworden bin, wirklich einen Lebensstil von Lügen gehabt. Ich habe gelogen überall dort, wo es mir gelegen kam. Ich hatte wirklich kein Problem. Aber als ich mich bekehrt habe, habe ich gewusst, das ist nicht richtig. Ich muss ehrlich werden. Und dann habe ich angefangen, die Wahrheit zu sprechen. Und eins von meinen Highlights-Erlebnisse war, in der Berufsschule, wir waren ja noch in der Lehre, habe ich irgendeine Prüfung, eine Berufsprüfung, ich weiss nicht mehr genau, wie das Thema das war, ich habe Drogistin gelernt, war eine grosse Prüfung und ich wusste, ich habe zu wenig gelernt und ich habe einfach die Schule geschwänzt. Und dann habe ich gedacht, Scheibe, jetzt muss ich das irgendwie in Ordnung bringen, oder? Und dann nachher, ich habe einfach mit Jesus geredet und ich habe gewusst, ich muss das vor dem Hauptlehrer beichten gehen, oder? Dann denke ich, okay, dann bin ich dann am nächsten, in einer Woche später, gegangen zum Hauptlehrer und gesagt, ja, ich müsste da etwas in Ordnung bringen. Ich habe gelogen, ich bin nicht krank gewesen, ich habe die Schule geschwänzt, weil ich die Prüfung nicht schreiben wollte, weil ich zu wenig gelernt habe. Und es war so toll gewesen, also er hätte auch anders reagieren können, aber er hat mir ein Kompliment gemacht, hat gesagt, ich schätze sehr, dass du so ehrlich gewesen bist. Und meine Klassenkollegen haben ja das alle gewusst, dass ich geschwänzt habe. Und ich habe ihnen dann zum Voraus gesagt, los, ich werde das richtig stellen beim Lehrer, weil sie haben gewusst, dass ich gläubig bin. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt da einfach ein gutes Zeugnis sein. Und gesagt, los, ich bringe das in Ordnung. Und sie, was, du machst das? Dann bin ich gegangen und dann haben alle gewartet in der Pause und ich, was hat er gesagt, oder? Und dann habe ich ihnen kurz erzählen und ich habe gespürt, ich habe wirklich, meine Klassenkameraden haben Respekt vor mir. Das ist für mich gewesen, das ist meine Sündenerkenntnis. Ich habe gewusst, ich soll nicht mehr lügen. Aber dass ich mit dem Marcel nicht mehr schlafen soll, habe ich noch nicht gewusst. Das ist erst ein paar Monate später gekommen. Plötzlich haben wir unabhängig voneinander, haben wir in der Bibel, gelesen, sind auf Stellen gestossen. Und da haben wir einander scheuch gefragt, weil man hat ja nicht wollen, irgendwie etwas aufwühlen, oder? Du, bist das echt, oder? Und dann haben wir beide gesagt, ja, wir wissen es nicht so recht, oder? Was sollen wir jetzt da? Ist das echt in Ordnung, dass wir miteinander schlafen oder nicht? Und dann haben wir den Leiter von der Teestubenarbeit dann gefragt und so sind wir dann ins Gespräch und haben dann schlussendlich gecheckt, nein, es ist nicht richtig. Die Sexualität gehört in die Ehe und haben dann das mehr oder besser, ja, Wir haben es nicht von Anfang an geschafft, ganz verzichten, aber wir haben dann wirklich versucht, danach zu leben. Und dann, wenn wir auch wieder, wenn es dann halt eine Situation gegeben hat, wo wir dann halt nicht über unseren Gefühl gestanden sind, haben wir halt dann nachher den Herr wieder um Vergebung gebeten. Und, also wir haben nicht zusammengelebt, das war noch ein Vorteil gewesen. Aber wir haben das, ja, und dann irgendwann haben wir geheiratet gehabt. Und ich tue nicht einfach, dass auch die Jungen, die jetzt da sind, wo noch nicht geheiratet sind, bitte, ich sage nicht, es ist gut, Sex vor der Ehe zu haben. Es ist ganz klar, die Sexualität gehört in die Ehe. Das ist eindeutig. Und ich habe es, manchmal habe ich gedacht, eigentlich ist es so schade, dass ich nicht gewartet habe bis in die Ehe. Obwohl das mein einziger Mann war, wo ich Sex hatte. Aber gleich, es wäre so schön gewesen, wir wären beide rein, also rein, einfach, was soll ich sagen? Als Jungfrau in die Ehe reinkommen. Ich denke, es wäre ein besonderes Erlebnis gewesen. Aber trotzdem, während dieser Zeit, wo ich so gelebt habe, wo wir Sex hatten und wo ich aber schon gläubig war, bin ich dann nicht wieder geboren gewesen? Bin ich nicht errettet gewesen? Bin ich errettet gewesen, oder? Okay. Weil, die Sünde war nicht meine Identität gewesen. Also, wir haben zwar Hurerei betrieben, aber wegen dem bin ich kein Hurer gewesen und er ein Hurer. Oder? Das war nicht meine Identität gewesen. Meine Identität ist, ich bin eine heilige, gerechtfertigte Königstochter. Das ist meine Identität. Die Sünde ist nie meine Identität. Und genauso möglich ist es, dass ein Mensch sich bekehrt, der homosexuell ist, aber noch nicht aufgehört hat, den Lebensstil zu pflegen. Gehen wir dann an und sagen, du bist nicht errettet. Der kann doch genau gleich errettet sein, oder? Ein Mensch, der homosexuell ist und gläubig wird und den Lebensstil noch nicht geändert hat. Sind ihr da einverstanden? Ist der errettet? Ja, der ist errettet. Weil er, vielleicht hat er an diesem Punkt noch nicht Sündenerkenntnis, weil in Gottes Sicht sind amis andere Sachen dran. Wie bei mir ist das Lügen das erste Thema für Gott gewesen und nicht die Sexualität. Und so ist es bei Gott auch. Es kann sein, dass ein Mensch sofort erkennt, wow, der Lebensstil muss ich aufhören, oder erst später. Aber dann ist doch noch meine Aufgabe, den Heiligen Geist spielen zu gehen und zu sagen, du musst jetzt hier ändern. Weil dann tun wir Gottes Stelle einnehmen. Das ist nicht unser Auftrag. Genau.
Eine andere bekannte Stelle ist ja auch die, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgegangen ist. Ich denke, das dokumentiert gerade nochmal das, was Adriana gesagt hat, weil er dort ja auch ganz zum Schluss sagt, da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Also was er dort auch macht ist, er verurteilt nicht, aber er gibt Orientierung. Er zeigt dir auf, hey, du musst etwas ändern. Und das macht er in Sanftmut, ohne irgendwo auf Kollisionskurs zu gehen, sondern ist voll auf der Beziehungsebene mit ihr. Und auch sein Auftrag, Johannes 3, 16 bis 17, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also auch unser Auftrag ist es, zu retten, was verloren ist. Die Liebe auszugüssen, mit diesen Menschen eine erste, zweite, dritte Meile zu gehen, wie das Jesus bei dir und mir auch gemacht hat. Und Schritt mit ihnen zu gehen und zu hören, was will der Heilige Geist tun, das Gold vorstellen, die Werte, wie sieht Gott dich? Und das ins Zentrum stellen, um den anderen lustig zu machen und zu sagen, ich glaube, Gott hat ein besseres Leben für mich parat, als ich mir je vorgestellt habe. Und die Motivation kommt, zum sagen, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um das Leben können zu leben, das Gott für mich geplant hat. Und das ist unser Auftrag. Menschen lustig zu machen für das, was der Vater im Himmel schon von Anfang an über sie denkt und geplant hat. Und das mobilisiert Kräfte, das kann ich auch noch mal morgen fühlen aus meinem eigenen Leben, das mobilisiert Kräfte, die sind viel grösser als die Angst, verwünscht zu werden beim Sündigen, bloßgestellt zu werden, weil man gesündigt hat oder irgend so etwas. Die Möglichkeit zu sagen, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um diesen Plan von Gott zu leben, mobilisiert ungeahnte Kräfte in uns selber. Und das ist das, was wir wecken wollen. Und nicht, dass sich die Leute verstecken vor der Sünde und nachher irgendwo heile Welt spielen da am Morgen. Das ist nicht unser Ziel. Wirklich nicht unser Ziel. Also, was wir da damit sagen wollen, um das Bild von heute Morgen abzurunden, all Menschen, auch Menschen, die unsere Werte nicht teilen oder nicht mit unseren Werten übereinstimmen, sind in dem Artus willkommen. Alle Menschen. Egal, was ihr Hintergrund ist, ob es LGBT ist oder Pornografie oder keine Ahnung was. Alle Menschen sind das willkommen. Wird uns herausfordern, mit ihnen lernen, in Liebe umzugehen und das Gold rauszuschälen, wenn es vielleicht nicht so uns entsprechen. Das ist ja so. Aber das ist unsere Herausforderung, die wir lösen müssen. Das ist der Grundsatz. Jetzt gibt es natürlich noch einen anderen wichtigen Aspekt da drin. Und das ist, wem geben wir als Leiterschaft in dem Artus Verantwortung oder auch Autorität, um über einen gewissen Bereich, oder, zu leiten, Aufgaben wahrzunehmen oder zu dienen. Und dort sieht es eben dann anders aus. Da ist uns dann nicht einfach jeder willkommen, sondern da geht es uns darum, eine gesunde Entwicklung von Martus und dieser Familie können sicherzustellen. Das heisst, dort, wenn wir zuerst mal wissen, was ist das für ein Mensch und teilt er unsere Werte, bevor wir Verantwortung und Aufgaben übertragen. Wir wollen eine Wegstrecke gehen miteinander. Wir wollen einander kennenlernen. Was da dabei hilft, ist sicher der Kurs, oder? Martus kennenlernen, wo man dann ja auch ein Gespräch hat und dann mal sagt, wer habe ich denn da vor mir? Was teilst du denn für Wert? Oder auch der Firestarter-Kurs, den wir haben, wo wir auch viel über Identität und Wert lernen kennen, sodass jemand zum Schluss kann sagen, okay, ja, jetzt weiss ich, was ich mich da einlade, wenn ich da Teil von dieser Familie werde. Oder auch wir können sagen, okay, wir wissen jetzt etwa, was jemand noch zu lernen hat. Oder wo wir schon können sagen, da können wir Verantwortung und Autorität weitergeben, um gewisse Aufgaben zu übernehmen. Nicht alles wird da dabei sichtbar, das ist uns auch klar und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Also wir wollen nicht da einen Test machen, um herauszufinden, ist einer fehlerfrei. Das haben wir ja vorher gesagt, das ist es nicht. Auch wenn jemand Aufgaben und Verantwortung übernimmt, wird er Fehler machen. Es geht darum, lüge ich ab und zu und weiss das und muss das ändern? Oder sage ich, Lügen gehören zu meinem Leben und helfen mir, meine Ziele zu erreichen, der Zweck heiligt die Mittel. Oder im ersten Fall können wir damit umgehen, im zweiten Fall müssen wir vielleicht noch ein bisschen längere Wegstrecke miteinander gehen. Weil das geht nicht, oder? Und wenn auch nicht alles sichtbar wird, kann ja dann gleich etwas im Versteckten halt sein und dann irgendwann kommt es ans Licht. Gott wacht ja auch über den Mortus, da müssen wir keine Wächter aufstellen und nicht irgendwelche Polizisten, ist überhaupt nicht nötig. Wir machen das nicht über Kontrolle, sondern wir sagen, Gott bringt das ans Licht und wenn es ans Licht kommt, oder? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder braucht jemand Zeit, um die Sachen in die Ordnung zu bringen, weil er sagt, ja stimmt, es ist mir wieder ein Missgeschick unterlaufen. Und dann geben wir einander die Zeit und schauen, wie wir einen Weg machen. Vielleicht pausiert man von einer Aufgabe, nimmt sie später wieder auf. Da gibt es verschiedene Varianten. Oder man stellt dann fest, wir teilen nicht die gleichen Werte an dem Punkt. Und dann werden wir müssen Aufgaben und Autorität, die wir gegeben haben, wegnehmen. Jetzt, das tönt wie mit bestrafte Person, aber es geht dabei nicht um eine Strafe. Wir nehmen es nicht weg, um die Person zu bestrafen, sondern wir nehmen es weg, damit die Familie einfach geschützt ist von diesen Einflüssen, wo wir sagen, da kommt eine andere Kultur rein, wo wir nicht wollen, dass jemand die verbreitet, Menschen prägt mit dem und in der Kinderarbeit dann irgendwie allein unterwegs ist und wir plötzlich uns verwundern, mit was die komischen Fragen kommen die Kinder jetzt ein. Also dort nehmen wir dann halt eine Aufgabe weg und sagen, hey, du teilst da unseren Wert nicht. Wenn du situationsethisch beim Lügen betreibst, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass du allein der Kinderarbeit Verantwortung wahrnimmst. Also da geht es auch nicht um eine Strafe, sondern sagt man immer noch, bist willkommen bei uns. Du kannst immer noch mit uns unterwegs sein. Beziehungsebene halten wir immer noch aufrecht. Wir lieben dich immer noch. Aber es ist im Moment nicht dran, dass du Verantwortungsbereiche übernimmst oder Autorität bekommst.
Es ist mir auch sehr wichtig, dass wenn ich will wirklich, dass wir da eine Atmosphäre haben bei uns in der Gemeinde, wo jeder kann transparent sein, egal mit was für Sünden, dass man am Kämpfen ist, dass man sich nicht vor Scham zurückzieht, in die Isolation geht, sondern dass man wirklich kann sagen, hey, ich kämpfe an dem Punkt, egal welches Thema, ich kämpfe da und da will ich, dass wir all zusammen bereit sind, also einem Menschen zu sagen, hey, wir unterstützen dich ja, in diesem Kampf, wir sind mit dir. Das ist das, das spüre ich im Herz, das ist das Vaterherz auch, wo sagt, wo dem verlorenen Sohn entgegenrennt und sagt, hey, ich decke dich ein und allem zusammen und du bist wieder hergestellt und an so einem Menschen einfach das bieten, wir sind da für dich, wir kämpfen mit dir, das ist das, was ich auf dem Herzen habe.
Ganz genau, also das ist das, was wichtig ist. Jeden ist willkommen. Autorität und Verantwortung geben wir dann, wenn wir mit dem Wert übereinstimmen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen mit dem Wert übereinstimmen. Und dann können wir miteinander Reich Gottes bauen. Wenn wir mit dem Wert nicht übereinstimmen, dann können wir nicht am gleichen Gebäude bauen. Wir bauen dann an verschiedenen Gebäuden und dann kommt dann unsere Verantwortung als Leiterschaft und sagt, das geht nicht. Wir pflegen liebend gern Freundschaft. Aber wir können nicht zusammen bauen. Und ich denke, das ist so eine wichtige Unterscheidung, wie wir das im Moment im Mortus handhaben. Ich hoffe, das klingt uns meistens gut. Und dort, wo es nicht gut klingt, dort versuchen wir sie in die Ordnung zu bringen und die Sachen zu richten, weil auch wir sind am Lernen. Auch wir sind Lernende. Wir machen das nicht perfekt. Wir sind Lernende und sind froh, wenn man uns Feedback gibt oder und mit uns halt auch Nachsicht übt. Aber wir wollen auch nichts verstecken, was wir falsch machen oder irgendwie unter dem Deckel haben, sondern wir wollen das wirklich können thematisieren und darüber reden. Jawohl, das ist uns wichtig zu dem ganzen Thema, wie wir mit so Menschen umgehen wollen. Wie geht es weiter?
Es wird jetzt eine Zeit geben vom Gebet. Also auch wenn ihr gerade merkt, ich habe grausam Mühe mit so Menschen, die jetzt gerade homosexuell oder lesbisch oder eben all das Geschmäus, das dort reingehört. Ich habe Mühe. Denn ich weiss es selber aus eigener Erfahrung. Jesus hat so viel Liebe zum Verschenken. Er kann auch uns die Liebe für die Menschen geben. Auch wenn man merkt, wir haben sie nicht. Er gibt sie uns. Ich habe es selber erlebt. Ich habe so viele homosexuelle Männer kennengelernt. Und am Anfang, im ersten Fall, den ich getroffen habe, habe ich gesagt, Jesus, ich kann nicht dort hingehen. Er schält mich, wenn ich den Mann anschauen muss. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt einfach Liebe haben von dir. Und ihr glaubt es nicht, als ich dort an bin, an das Treffen, dem Mann die Hand geben, ist so eine Liebe, übernatürlich von mir zu dem Mann geflossen, ich hätte ihn umarmen können. Das ist seine Liebe, die da durch mich geflossen ist. Und darum, wenn ihr merkt, euch fehlt die Liebe, dann nehmt das Gebet in Anspruch, Duschi und Doris werden die hinein sein und für euch beten. Oder, wenn ihr auch das andere erlebt habt, ihr seid in eine Gemeinde gekommen und man hat euch am Anfang abgeputzt. Das macht ihr falsch. Und ich spüre, da sind noch Verletzungen. Nehmt auch dann das Gebet in Anspruch. Das ist wichtig. Und darum nehmen wir jetzt uns die Zeit und sind vor Gott. Musik.